Herzlich willkommen, Nana Ekdivishvili auf dem blauen Sofa. Ich freue mich, dass Sie da sind. Sie sind eine georgische Schriftstellerin. Georgien ist das Gastland. Sie sind also Botschafterin Ihres eigenen Landes. Wie ist das für Sie, hier herumzulaufen und nicht nur Autorin, nicht nur, darauf kommen wir gleich noch, Filmemacherin zu sein, sondern auch noch eine Botschafterin für Ihr eigenes Land?
Ja, also erstens guten Tag. Ich freue mich, die Ehre zu haben, hier auf dem blauen Sofa zu sitzen. Für mich ist es sehr aufregend und nicht nur für mich, sondern für all meine Kollegen, für ganze Georgien. Bei der Eröffnung von Frankfurter Buchmesse, als Frau Mogherini, die hohe Vertreterin von EU-Sicherheits- und Außenpolitik, als sie gesagt hat, dass wo Georgien ist, ist dort auch Europäische Union. Das waren die Worte, die uns alle getroffen haben. Und Annäherung an Europa und Frankfurter Buchmesse ist kulturell und politisch für uns eine riesengroße Bedeutung. Und für mich als Autorin auf der Frankfurter Buchmesse zu sein, natürlich ist es großartig. Und als Botschafterin, ich weiß nicht, also ich bin eine Autorin von vielen tollen und interessanten Autoren aus Georgien. Und ich habe meine Stimme und es ist eine davon und deswegen bin ich auch hier.
Sie sind, das habe ich eben erwähnt, Sie sind ja eine Frau mit zumindest zwei Talenten. Sie sind auch Filmemacherin. Sie haben zwei Filme gemacht, auf jeden Fall, die schon preisgekrönt worden sind, zusammen mit Simon Groß, Ihrem Ehemann. Die haben Sie vielleicht sogar gesehen, Die langen hellen Tage 2014 und Meine glückliche Familie 2017 auf der Berlinale ist es auch gelaufen, danach im Kino auch gelaufen. Eine Mutter über 50 verlässt ihre Familie und die Familie ist dann daraufhin nicht mehr so glücklich, weil sie denkt, was macht denn die jetzt plötzlich, ein eigenes Leben führen zu wollen? Sie leben in Berlin und in Tbilisi, in der Hauptstadt. Und ich habe mich gefragt, bei Ihrem Lebenslauf, sind Sie eigentlich jetzt Schriftstellerin? Mit dem Birnenfeld haben Sie diesen Roman vorgelegt oder sind Sie Filmemacherin?
Ich habe mir das nicht überlegt. Also ich habe jetzt nie überlegt, ich will das werden oder was will ich eigentlich heißen. Also es geht darum, was ich machen will. Und ich habe angefangen zu schreiben. Eigentlich zum Film bin ich durch Schreiben gekommen. Ich habe Kurzgeschichten geschrieben in Georgien, Prosastücke. Und damals wurde sie auch veröffentlicht. Das ist vor Deutschlandphase, vor meinem Studium. Dann gab es Deutschlandphase und Studium in Potsdam-Babelsberg in der Filmhochschule, wo ich Dramaturgie, Drehbuch studiert habe. Und das sind einfach zwei völlig verschiedene Sachen für mich. Also das Schreiben ist etwas Natürliches, ein natürlicher Zustand. Ich schreibe immer, ich habe immer geschrieben.
Mhm. Auch als Kind schon?
Auch als Kind schon, ja. Mhm. Und die Filme sind einfach Projekte, von einem Projekt zu anderem. Und das ist diese extreme Zeit im Leben, also 3 bis 4 Jahre, je nachdem, wie lange das dauert, ein Film zu drehen. Und Schreiben ist aber etwas Intimes, etwas, was immer dabei ist.
Und geht auch schneller vielleicht. Wie lange haben Sie an Das Birnenfeld geschrieben?
Das ist immer die Frage, was ist schneller? Ist es einfach nur der Schreibenprozess oder zählt auch, wenn du darüber nachdenkst, oder zählt auch die Zeit, wo du das, worüber du schreibst, auch erlebt hast? Also wenn man das alles mitzählt, ich glaube, dieser Stoff war schon seit Kindheit dabei bei mir. Aber natürlich habe ich damals nicht gedacht, dass ich darüber irgendwann Buch schreiben würde. Und irgendwann habe ich mir gedacht, das muss ein Buch werden.
Es gibt also einen, wie oft bei ersten Büchern, einen autobiografischen Hintergrund. Aber zunächst mal Das Birnenfeld. Was ist Das Birnenfeld, das dem Roman den Namen gab?
Das Birnenfeld ist ein Ort. Dieser Ort befindet sich in Tbilisi, in Georgien. Im Randbezirk von Tbilisi gibt es ein Kinderheim, ein Waisenheim. Und auf diesem Gelände des Internats gibt es ein Feld. Da stehen Birnenbäume und diese Birnenbäume tragen jedes Jahr Früchte, die niemand haben will. Die schmecken nicht und im Nachhinein habe ich auch gemerkt, dass im Buch etwas symbolische Bedeutung bekommen hat. Die Birnen werden oft an die Kinder dieses Heimes verglichen oder diese Sumpfwiese, wo die Birnenbäume stehen. Ja, so ist das Internat, ist das ganze Georgien, ist das System, was ist das? Ich habe das alles nicht überlegt, also vor allem nicht als Symbol gedacht. Dieses Ort gab es genau so, wie ich geschrieben habe, auf diesem Gelände. Und scheint ein bisschen surreal zu sein, aber es ist fast naturalistisch, so wie es beschrieben ist.
Offenbar fügt sich manchmal das Leben auf eine sehr symbolhaltige Weise. Ich habe es auch als ein Symbol gelesen für diese Schule von Die Bielen, heißt es auch im Roman, also von Lernbehinderten, von geistig Behinderten, manchmal auch gar nicht geistig behinderten Kindern, die einfach nur von ihren Eltern zurückgelassen werden in der Obhut einer staatlichen Institution. Dort bekommen sie Unterricht. Man merkt auch, dass es sehr verschiedene Schicksale sind. Es sind auch verschiedene Lebensalter. Und dass in der Mitte diese Sumpfwiese ist, wie Sie sagten, auf der man auch kaum gehen kann und ungenießbare Birnen wachsen, das ist so etwas wie so eine leere Mitte für diesen Ort, an den die Kinder ja abgeschoben werden, muss man sagen. Ja. Ich fand das ein sehr starkes Symbol, aber Sie haben es offenbar selbst erlebt. Sie haben es sogar sehr genau platziert, nämlich in der Kertschstraße nebenan. Offenbar dort, wo Sie aufgewachsen sind.
Ja, also ich bin Nachbarin von dieser Kinder gewesen. Unser Haus stand neben diesem Heim. Uns hat ein Zaun getrennt und unsere Höfe. Aber wir Kinder sind oft in dem Hof gewesen und diese Kinder von dem Heim in unserem Hof. Und wir hatten Kontakt miteinander und wir haben miteinander gespielt, obwohl die Eltern, jetzt nicht meine Eltern oder meine Mutter, aber generell, es war nicht gut angesehen, dass man mit diesem Kontakt gespielt hat. Und die waren da, aber die waren wie Luft, wie nichts. Also die waren völlig von der Gesellschaft ignoriert und abgeschoben und lästig. Ja.
Sie erzählen auch tatsächlich sehr wenig vom Schulbetrieb. Man denkt, da würde vielleicht, sagen wir, dass der Lebenslauf und der Tagesablauf der Kinder beschrieben werden, die dann den Unterricht haben. Es gibt dann Lehrer, es gibt Aufsichtspersonal. All das aber spielt kaum eine Rolle. Spielen eigentlich mehr die Kinder eine Rolle, ihre verschiedenen Orientierungen und auch die Kontakte nach außen, eben zu den Nachbarn unter anderem.
Ja.
Warum haben Sie sich sozusagen diesen Schulbetrieb, um den gar nicht gekümmert?
Ja, also muss man sagen, dass das Buch in 90er Jahren spielt. Also ich bin in ganz normale Schule gegangen und selbst wir damals sind irgendwann nicht mehr zur Schule gegangen, weil es hat einfach nicht funktioniert. Also vor allem Winter. Also Winter waren Schulen nicht geheizt. Es gab viele andere Probleme in den 90er Jahren nach dem Bruch der Sowjetunion, wie Hunger, keine Elektrizität, kein Gas, Gewalt auf die Straßen, bürgerkriegsähnliche Zustände.
Ja, Kriege auch.
Und Kriege auch. Und also das, jetzt fällt mir selbst jetzt auf, dass da irgendwie Schulbetrieb nicht so ausführlich im Buch ist. Aber für mich ist es was Normales, wenn man über 90er Jahren denkt. Also unser oder mein Leben war jetzt nicht unbedingt mit Schulleben geprägt. Also später bin ich dann ins andere Schule gegangen. Das war eine private, spezielle Schule und dann war anders. Aber in staatliche Einrichtungen, in Schulen, es hat nichts funktioniert. Es hat das Rechtssystem nicht funktioniert. Wenn man ein Problem hat, hat man nicht zu der Polizei angerufen. Hat man mehr Probleme gekriegt. Also die Leute haben versucht, selbst die Probleme zu lösen. Es gab Selbstjustiz. Die Menschen haben entschieden, wer Recht hat und wer nicht Recht hat und was die Strafe sein soll. Und das war die 90er Jahre. Und dann muss man überlegen, Georgien hat trotzdem überlebt. Wir haben trotzdem überlebt. Warum? Weil es gab trotzdem ein soziales Netzwerk. Die Menschen haben trotzdem einander geholfen. Vielleicht nicht fremde Menschen, aber die Menschen, die sich kannten und irgendwie Bindung gab. Aber für diese Kinder, die hatten überhaupt keine Bindung zu der Gesellschaft, keine Bekanntschaften, keine Eltern, keine Verwandtschaften und so weiter und so fort. Also für die 90er Jahre und diese Zeit für diese Kinder und für dieses Heim auf der Kertstraße war noch dramatischer, noch schlimmer als für restliche Bevölkerung. Ja.
Ja, die haben auf jeden Fall gemerkt, das verstehe ich das auch viel besser, dass natürlich die Lehrer für sie gar nicht so wichtig sind, die sich übrigens auch zum Teil um eigene Angelegenheiten kümmern. Vielleicht zu Anfang kommt ein Kind um, weil es einen Auftrag der Direktorin ausführen soll und dann vor ein Auto gerät und überfahren wird. Da kann man nicht sich verlassen auf die staatlichen Institutionen oder auf die Angestellten in den Institutionen. Ja. Es gibt trotzdem sehr viele Interaktionen mit den Nachbarn. Also die Schülergruppe, es ist mehr eine Schülergruppe mit einer herausragenden Person, Leila, die ist 18 Jahre alt und wird die Schule bald verlassen. Aber all diese Kinder haben irgendwelche Kontakte nach außen. Sie kennen entweder normale Kinder, sie prostituieren sich, wie Leila jedenfalls, für einen guten Zweck. Darauf kommen wir vielleicht noch. Und durch diese vielen Kontakte, auch die Hilfe bei Hochzeiten in der Nachbarschaft stattfinden, habe ich das Gefühl gehabt, das ist so etwas wie so ein georgischer Dorfroman. Aber ein Dorfroman spielt auch im Vorort von Tbilisi. Dieser Dorfroman handelt eben nicht unter Bauern, sondern der handelt irgendwie unter Leuten, die sich versuchen, selbst eine kleine Gemeinschaft zu schaffen, mit sehr starken Szenen. Diese Hochzeitsszenen etwa sind ja sehr, sehr stark. Da hilft die ganze Schule mit. Das ist aber ausgedacht.
Also Hochzeit, ich habe solche Hochzeiten erlebt und die Nachbarn haben tatsächlich diese Gelände als ein Feiersaal benutzt. Für Feiern, für Hochzeiten oder für Trauerfeier. Es ist viel Reales im Buch, natürlich nicht alles. Es ist eine Fiktion, es ist auch einiges erfunden. Aber weiß man nicht immer, kann man nicht diese Linie dann ganz sauber ziehen, was wirklich geschehen ist oder was nicht geschehen ist. Aber eins kann ich sagen, dass Gewalt im Buch ist nicht erfunden. Und es gibt tatsächlich diese Internat oder Heim immer noch. Und soweit ich weiß, sind auch gleiche Leute, zumindest die Rektorin ist die gleiche, nach fast 3 Jahrzehnten. Ja.
Nach all diesen Ereignissen, die Sie beschreiben, kann man sich kaum vorstellen, dass sie weiterhin Direktorin ist. Denn es wird unter anderem von Missbräuchen berichtet, es wird von Vergewaltigungen berichtet, es gibt die Prostitution in der Nachbarschaft der Kinder. Das ist schon unglaublich. Sie nennen auch den Straßennamen, die Kerzstraße, und sagen auch gleich auf der ersten Seite, das ist ein Ort auf der Krim, an dem die Nazis ein Massaker an Geiseln verübt haben, 1944. Und das ist ein sehr starker Auftakt. Da ist auch die Gewalt, die Sie eben erwähnt haben, sofort auch auf der ersten Seite präsent. Denn das verweist ja auf die Sowjetunion und diese Zeit, in der Georgien ebenfalls sich unterdrückt gefühlt hat.
Ja, also irgendwie Georgien teilt auch mit Ukraine gleiche Schicksal. Also beide sind ehemalige Sowjetrepubliken. In beiden Ländern werden Kriege geführt. Die Souveränität von beiden Ländern werden nicht akzeptiert. In beide Länder ist erwünscht, dass die Bevölkerung sich spaltet und nach Identität Fragen stellt. Wo gehören wir hin? Wird gerne gehört, wenn die Leute zurück nach Russland wollen. Also es gibt viele Verbindungen. Und es ging auch für mich diese Hinterlassenschaft. Also was hat die Sowjetunion hinterlassen? Sowohl als in Georgien oder auch überall. Und das sind nicht nur die wirklich sichtbaren Probleme wie Krim, Abchasien, Ossetien, Kriege, Annexion, sondern es sind auch die Werte, die geblieben sind und die nicht sichtbar sind und mit den Werten wir ständig zu kämpfen haben. Und das sind zum Beispiel die Fragen wie, wie geht man mit Schwachen um? Wie geht man mit Kindern um? Was ist eine richtige Erziehung? Was ist eine Autorität? Darf Lehrer eine Autorität sein? Oder wie versteht man das Begriff Autorität? Und viele andere Fragen. Und das war für mich wichtig, dass diese Verknüpfung hergestellt wird.
Ihre Hauptperson Leila, die will einem Kind, einem Mitschüler helfen, sich adaptieren zu lassen in die USA. Das ist eine Möglichkeit offenbar und eine sehr verheißungsvolle Möglichkeit, das Land zu verlassen und auch die Schule zu verlassen und in den Wohlstand zu kommen. Dafür muss er Englisch lernen, das wird aber nicht unterrichtet. Deswegen versucht sie, Geld zu machen und dann ihm diesen Unterricht in Englisch zu bezahlen. Das kann sie aber nur, indem sie sich selbst prostituiert, und zwar mit einem jungen Mann der Nachbarschaft, der ein Auto hat und der mit ihr dann ins Grüne fährt. Das schildern sie zu Anfang sehr, sehr zart. Und dann gibt es aber eine Szene, in der diese Leila tatsächlich Lust verspürt. Also indem sie plötzlich vom Objekt zum Subjekt wird. Und in der sie danach ihm das Geld zurückwirft, also ihm ins Gesicht wirft. Weil sie sagt, bitte sehr, es war ganz okay. In diesem Fall hat es mir Spaß gemacht. Da geht es um das sexuelle Erwachen auch und um das Objektstatus, ihn loszuwerden, ihn abzuschütteln. Das spielt in Ihrem Roman, glaube ich, eine ziemlich große Rolle, diese sexuelle Ebene. Und ich habe das ziemlich erschüttert gelesen. Bevor Sie vielleicht etwas dazu sagen, wie ist das in Georgien wahrgenommen worden? Ist das ebenfalls als eine bedrückende Erfahrung wahrgenommen worden, dass da ein Mädchen sich prostituieren muss und dann, als sie versucht, dem Mann das Geld zurückzugeben, dann auch noch geschlagen wird?
Ja, also das wurde ähnlich wahrgenommen, wie auch von deutschen Lesern ich gehört habe. Ja, also die gehen mit Leila, und es ist halt als Teil von machistischer Kultur, dass die Männer die Frauen kaufen, also die Frau als Gegenstand. Aber das war jetzt nicht wichtig, das zu betonen für mich. Also diese sexuelle Ebene ist ein Randereignis. Oder selbst Geschlechtsverkehr mit Koba ist ein Randereignis. Also vielmehr hat mich interessiert, drumherum, also soziale Kontext. Wie funktioniert dieser soziale Kontext? Für mich viel interessanter ist, wenn Sie sich diese zwei Menschen auf der Straße begegnen oder im Hof begegnen, dass Koba sie nicht grüßt. Weil er will nicht, dass die Nachbarn sehen, dass er mit einem Mädchen von der Bielenschule etwas zu tun hat. Das finde ich viel krasser als alles andere, was im Wagen, während die beiden zusammen sind und Geschlechtsverkehr miteinander haben, geschieht. Also Kontext hat mich interessiert und diese Szenen braucht man auch wahrscheinlich, um diesen Kontext zu erzeugen.
Das kehrt ja auch in anderen Büchern von Ihren Kollegen wieder. Also dieses Problem zwischen Männern und Frauen, in denen offenbar die Frauen die schlechteren Karten haben. Sie lassen es bewusst offen, ob Leyla dieser Ausbruch aus dieser Rolle gelingt am Ende. Aus der Rolle der Frau, die so von den Männern betrachtet wird und ob sie selbst tatsächlich mächtig oder kräftig genug ist, um ihr eigenes Leben zu bestimmen.
Ja, also wenn man Georgien beschreibt, wird automatisch ist es, dass man über Gesellschaft erzählt, wo Patriarchat herrscht und wo Männer was zu sagen haben, wo Männer dominieren. Unterschied ist aber, ob man das als Thema erzählt oder ob das eine Kulisse ist. Und für dieses Buch, das ist automatisch eine Kulisse und nicht jetzt unbedingt als Thema, weil bevor man überhaupt darüber anfängt zu reden, über Mann und Frau, dass man überlegt, wie wird Mensch überhaupt in dieser Gesellschaft wahrgenommen und Kind, das niemand hat, um das Kind zu schützen. Und wie funktioniert das überhaupt? Natürlich, da gibt es auch Unterschiede. Wie werden Männer wahrgenommen? Wie werden Frauen wahrgenommen? Im Internat sind auch viele Kinder, viele Mädchen, wie damals in meiner Kindheit, die sich als Jungen gekleidet haben, weil sie haben zumindest geglaubt, dass diese Erscheinung hat den von Gewalt bewahrt. Und die Mädchen dann, die lieber weibliche Kleider getragen haben und Haare nicht abgeschnitten haben, die wurden dann zu Birnenfeld gezerrt und von einem Mitschüler vergewaltigt oder von einem Nachbarn missbraucht.
Ja, und das wird aber nur ganz am Rande erwähnt, weil es eben tatsächlich, wie Sie sagen, nicht im Mittelpunkt steht. Im Mittelpunkt stehen die eigenen Beziehungen unter den Schülern und unter den Leuten, die rund um die Schule herum leben und sich mit ihnen unterhalten, mit ihnen spielen, feiern und alles tun, was sonst auch normal ist. Tatsächlich ist Leyla aber, glaube ich, die Einzige, die auch zu ihren Mitschülern eher mütterlich ist. Also sie ist diejenige, die die schützende Hand über sie hält, über die Kleineren, über Irakli vor allen Dingen. Und sie übernimmt das, was eigentlich die Lehrer tun müssten. Jetzt sprechen wir mit Ihnen zum Glück auf Deutsch. Das ist ja für mich sehr schön und für Sie vielleicht auch. Und es gibt tatsächlich so etwas wie so eine georgische Diaspora langsam. Also Sie leben in Berlin und in Tbilisi und Akamochilaze lebt in London und zuweilen offenbar auch wieder in Georgien. Nino Haratischvili ist bereits schon vor Jahren mit ihren Eltern ausgewandert und schreibt inzwischen auch auf Deutsch. Ich würde gerne noch von Ihnen wissen, ist die Diaspora der Georgier im Ausland wichtig für die Georgier im Inland? Was schreiben Sie, was tun Sie künstlerisch? Oder sind Sie eher diejenigen, die jetzt vielleicht hier am ehesten auftreten können, weil Sie die anderen Sprachkenntnisse haben und weil Sie sich in diesen anderen Kontexten schon viel besser bewegen können, weil Sie es schon längere Zeit tun?
Ich glaube, also bei Künstler spielt es jetzt nicht so große Rolle für Georgien, also aus der georgischen Perspektive, wo sie leben. Nino wird sicherlich als georgische Autorin gefeiert und das wird immer so bleiben, egal wo sie lebt und alle anderen Georgier auch. Wahrscheinlich ist es ein Stück weit wichtig, wenn die georgische Künstler oder georgische Autoren außerhalb Georgiens leben, dass sie praktisch auf beide Seiten stehen können und dass sie diese Verständigung mit anderen Menschen, mit anderen Mentalitäten besser vorantreiben können als die. Sie haben Botschafterin erwähnt, also das ist auf gewisse Art und Weise, Botschafter und Botschafterinnen haben überall, also wo georgische Künstler befinden oder leben. Soweit ist es wichtig für Georgien natürlich.
Nana Ekdemirschwili, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Ihr Buch Das Birnenfeld ist beim Surkamp Verlag erschienen und übersetzt worden von Julia Denk und Jekaterine Teti. Vielen Dank, dass Sie hier waren auf dem blauen Sofa.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Das blaue Sofa.
Georgien ist in diesem Jahr auf dieser Frankfurter Buchmesse bekanntlicherweise das Gastland. Und geografisch ist Georgien ein Teil des Kaukasus. Und der Kaukasus wiederum ist eine Region, in der sich Russland seit Jahrhunderten als hegemonial, als Regionalmacht versteht. Aus dieser Situation entstehen viele Konflikte, die wir kennen. Und um einen dieser Konflikte dreht sich auch der neue Roman von Nino Haratischvili, Der Katze und der General. Ihr Applaus für Nino Haratischvili. Ja, Frau Haratischvili, Georgien ist ja im Augenblick in aller Munde, nicht nur hier als Gastland der Frankfurter Buchmesse 2018, sondern es ist mittlerweile ein absolut angesagter Reisetipp hier in Deutschland. Tiflis gilt als das neue Berlin. Nun sind Sie Georgierin, leben seit vielen Jahren in Deutschland, seit vielen Jahrzehnten kann man sagen. Wie müssen wir uns denn das Georgien von heute vorstellen? Die Loslösung von der Sowjetunion war ja eine sehr schwierige Zeit in den 90er Jahren. Es gab damals einen Krieg, es gab 2008 nochmal einen kurzen Krieg gegen Russland. Wie sieht es heute aus in Georgien? Wie empfinden Sie das, wenn Sie dorthin reisen?
Also es ist sehr, sehr viel passiert. Und ich meine, die letzten 27 Jahre sind ja tatsächlich nicht einfach gewesen. Es gibt auch nach wie vor sehr viel zu tun. Aber das Land ist extrem westlich orientiert. Die jüngere Generation ist sehr bestrebt, sich Europa anzunähern. Sie formen auch immer mehr eine Zivilgesellschaft. Es werden viele Fortschritte gemacht. Ich glaube, also man kann das Land uneingeschränkt empfehlen als Reiseziel.
Ihre Bücher erleben ja hier in Deutschland eine große Resonanz. Also ein großer Coup war das vorhergehende Buch Das achte Leben jetzt. Die Katze und der General war nominiert für den Deutschen Buchpreis. Also Sie erleben ja eine große Aufmerksamkeit als Autorin. Werden Sie in Georgien auch mit so großer Aufmerksamkeit wahrgenommen?
Ich glaube, das Interesse wächst natürlich allen voran wegen des achten Leben, weil man mitbekommen hat, es gibt ein Buch in Deutschland, das viele lesen, das über Georgien ist, das die Geschichte Georgiens verhandelt, erzählt. Und das achte Leben wurde in Hamburg im Thalia-Theater als eine Theateradaption inszeniert. Es gab jetzt vor 3 Wochen ein Gastspiel mit diesem Stück in Tiflis und es hat eine unglaubliche Resonanz gegeben und ich merkte, dass die Leute sehr, sehr neugierig sind. Auch der Verlag wird oft angesprochen, wann erscheint es. Das ist natürlich ein etwas merkwürdiger Transfer, weil das Buch ist erst auf Deutsch erschienen. Es wird jetzt übersetzt ins Georgische, obwohl es von Georgien handelt. Dann ist das Gastspiel da gewesen und dann erscheint es. Und ich glaube, das ist auch auf eine Art auch sehr aufregend für die Leute gewesen, dass halt Leute in Deutschland sich mit ihrer Geschichte beschäftigt haben. Das Stück dauert 5 Stunden. Und das war ein sehr berührender Moment auch für mich. Ich war auch sehr aufgeregt, weil es fühlte sich so ein bisschen an, als würde das Buch wie nach Hause zurückkehren. Und ich bin sehr gespannt, was jetzt passiert oder was es für Diskussionen oder Debatten auslöst, wenn dann das achte Leben auf Georgisch erschienen ist.
In dem achten Leben ging es ja stark um die georgische Geschichte im 20. Jahrhundert. Jetzt in Ihrem neuen Roman, Die Katze und der General, geht es um Tschetschenien, um den nördlichen Teil des Kaukasus. Warum haben Sie sich jetzt ausgerechnet Tschetschenien ausgesucht?
Ich bin zufällig an eine Geschichte gestoßen. Es ist also dieses Buch basiert auf einem realen Vorfall, das sich im Zweiten Tschetschenienkrieg sich ereignet hat.
In den 90er Jahren.
Und mich hat diese Geschichte gepackt, die hat mich auf eine Art auch sehr entsetzt berührt. Und im Grunde war das für mich gar nicht so wichtig, dass es Tschetschenien ist. Es hätte auch jedes andere Land sein können, wo es den Krieg gegeben hat. Aber es war dann Tschetschenien. Natürlich ist das ein Nachbarland, das sehr nah ist an Georgien, zugleich aber auch sehr, sehr weit weg. Ich wusste sehr wenig darüber und es war dann ein Annäherungsprozess, aber die Initialzündung oder das Ausschlaggebende war tatsächlich einfach die Geschichte über Menschen, die ein Gewaltverbrechen begangen haben, eine Gruppe an Männern. Also es ging um die rechtsfreien Räume, um Menschen, die plötzlich von heute auf morgen etwas tun, wovon sie niemals vorher angenommen hätten, dass sie es tun können. Und diesen sehr schlimmen Zustand Krieg, was es eben mit Menschen macht, wie es sich fortsetzt, wie es die Menschen degradiert, verunstaltet und dass eben dieser Zustand nicht mit der Beendigung des Krieges aufhört. Das waren halt die Fragen, die mich da umgetrieben haben.
Also dieser Roman fußt auf einer wahren Begebenheit. Wir wollen das später nochmal aufgreifen, dass Sie nochmal detaillierter schildern, was für ein Verbrechen das war, das der Kern Ihres Romans ist. Lassen Sie uns vielleicht nochmal kurz über Tschetschenien reden, weil das ist ja nun wirklich terra incognita. Über Georgien haben wir schon zu Beginn unseres Interviews gesprochen, ist jetzt ein großer Hype, ein großes Interesse. Über Tschetschenien ist es überhaupt extrem schwierig, Nachrichten zu finden. Sie sind für die Recherche sogar nach Tschetschenien gereist. Wie haben Sie das erlebt?
Ja, es war sehr, sehr schwer. Also ich stimme Ihnen zu, das war sehr schwer, überhaupt Informationen über das Land zu bekommen, weil es gab sehr widersprüchliche Meinungen und auch Eindrücke. Es gab welche, die gesagt haben, das ist gar kein Problem, du kannst auch über einen Landweg einreisen. Dann gab es welche, die gesagt haben, nein, nein, bloß tu es nicht. Du alleine als Frau sowieso nicht, weil es gibt keinen offiziellen, es gibt keine Botschaft, keine offiziellen Institutionen, an die man hätte sich wenden können. Also es war tatsächlich eine Terra Incognita. Mir war es aber wichtig, das zu tun, weil ich das sonst anmaßend gefunden hätte, darüber zu schreiben. Ich wollte da in dem Sinne nicht recherchieren, weil ich wusste, das, worüber ich schreibe, das hat dort stattgefunden und ich würde die Spuren davon nicht finden, weil die sind getilgt. Und es war eine Herausforderung auf jeden Fall. Es ist ein Ort voller Widersprüche und Ambivalenzen. Was mich am meisten beunruhigt hat, war die Tatsache, dass in der öffentlichen Wahrnehmung nicht einmal in einem Museum, in einem Geschichtsmuseum, die Kriege, die beiden Kriege, die in den 90ern bis 2000er stattgefunden haben und die die Biografien der Menschen so zerrissen und zerstört haben, die alle Leben beeinflusst haben, die dort damals gelebt und gekämpft haben oder nicht gekämpft haben. Das kommt nicht vor. Das heißt, diese Kriege existieren nicht, weder in der Architektur noch in einem Museum. Allerdings, wenn man aber sich mit Menschen unterhält, taucht das Wort Krieg in jedem zweiten Satz auf. Und diese Diskrepanz, die fand ich halt sehr befremdlich, weil auch jüngere Generationen wachsen einerseits mit dem Wissen um all das auf, wissen, was passiert ist, wissen, wie ihre Familien drunter gelitten haben oder es sind ja auch unglaublich viele Menschen dabei gestorben und dürfen aber darüber nicht reden, dürfen das öffentlich nicht äußern und das fand ich sehr befremdlich. Aber ich habe da auch wunderbare Menschen kennengelernt, es ist ein gastfreundliches Land, es ist ja ein Bergvolk, auch sehr freiheitsliebend, weil die hatten nie feudale Strukturen, das heißt, die hatten zum Beispiel nie einen König, die sind über Familien, Clans und Gemeinschaften organisiert und sehr herzliche Menschen, aber ja, natürlich, also politisch ist das eine sehr, sehr schwierige Situation.
Die russische Menschenrechtsorganisation Memorial sagt, dass Ramzan Kadyrov das Land in ein Kalifat verwandelt, dass Kadyrov selbst ein Sadist sei. Wie haben Sie das erlebt? Wie ist es beklemmend, sich dort zu bewegen in Tschetschenien?
Ein bisschen schon. Also ich habe mich halt so gefühlt, dass man sich ständig wie auf einem Glatteis bewegt und nicht weiß, wann das Eis so einbricht. Aber es hatte auch was mit Verhaltensregeln zu tun. Ich bin zum Beispiel davon ausgegangen, dass ich ein Kopftuch tragen muss. Muss man nicht. Andererseits darf man aber keine Hose tragen oder es ist sofort irgendwie auffällig als Frau. Also die Geschlechtertrennung ist enorm. Und natürlich merkt man die allgegenwärtige Angst. Also man kann nicht offen über Dinge sprechen. Das spürt man einfach sofort. Und man muss so ein Gefühl dafür entwickeln, für die Menschen, weil natürlich denken sie sich, was sie sich denken, das kann ihnen niemand nehmen und verbieten. Aber man weiß, bestimmte Dinge dürfen nicht ausgesprochen werden. Und das ist natürlich sehr beklemmend. Und es herrscht ja auch ein Kult um den Präsidenten, um den verstorbenen Präsidentenvater und um Putin. Also es gibt ständig Konterfeis, Fotos, Plakate, Slogans. Also es hat auch etwas sehr, sehr Sowjetisches. Es ist ein Land, wo man sich erstmal so zurechtfinden muss.
Nun spielt Ihr Roman nicht im heutigen Tschetschenien, sondern im Tschetschenien der 90er Jahre. Damals war ein Krieg gegen Russland, der erste Tschetschenienkrieg. Es gab zwei Kriege. Und Sie haben schon angedeutet, Ihr Buch fußt auf einer wahren Begebenheit. Es geht um ein Kriegsverbrechen. Vielleicht schildern Sie noch mal, was der Ausgangspunkt Ihres Romans ist.
Es ist eine Truppe gewesen, eine Brigade, die in Grozny gekämpft haben, sehr harte Gefechte überstanden haben. Und dann, ich weiß nicht, wie es ihnen ermöglicht wurde, aber sie durften dann eine Art Auszeit vom Krieg nehmen. Und diese Truppe durfte in ein Bergdorf fahren in Tschetschenien, wo eben keine Kämpfe stattfanden. Die sollten sich dort erholen. Also es klingt sehr merkwürdig und makaber, aber so war es. Das haben sie dann getan. Und der Oberst, der diese Truppe geleitet, geführt hat, der hatte ein Alkoholproblem, hat dann in der Zeit auch angefangen, wieder zu trinken. Und was ich an dieser Geschichte am faszinierendsten fand, war, dass diese Männer und vor allem der Oberst es nicht mehr schafften, die Normalität auszuhalten. Also die konnten mit diesem Frieden nichts mehr anfangen. Sie waren so verformt und die Psychen waren schon so angeschlagen, dass sie diesen Kriegszustand wie weiterführen mussten. Das heißt, sie haben angefangen, ich nenne das Krieg inszenieren. Er fing dann an, sehr paranoid, einfach in jedem einen Feind zu wittern, die Zivilisten zu beschuldigen. Und es mündete dann in einer Gewaltorgie, wo er dann, obwohl er das nicht durfte, selbstverständlich einen Befehl gab, das Dorf zu stürmen, Menschen zu verhaften, Häuser anzuzünden. Und am Ende fiel ein 17-jähriges Mädchen völlig unschuldig dieser Gewaltorgie zum Opfer. Sie wurde vergewaltigt und ermordet. Und dieser Fall ist der einzige Präzedenzfall in den beiden Tschetschenienkriegen, das von russischer Seite aus sozusagen zum Gericht kam. Und die Geschichte, ich habe nur den ersten Teil dieses Ereignisses als Ausgangspunkt für mein Buch genommen. In der Wirklichkeit hat sie sich aber noch nahezu wie eine antike Tragödie sich bis fast in die Gegenwart über mehrere Jahre fortgesetzt mit einer sehr langen Blutspur, mit Racheakten, mit Erschießungen auf offener Straße. Ja, also als ich das las, war das wie, als würde ich eine Geschichte aus der Bibel oder aus eben einer der antiken Tragödien in der Gegenwart transportiert lesen.
Und die Geschichte ist nicht fiktiv, das hat so stattgefunden. Das ist eine wahre Begebenheit. Das war General Budanov im Kaukasus.
Genau.
Er wird zumindest General genannt, danach ist ihr Buch auch benannt. Er ist eigentlich ein einfacher Soldat und er kommt mit dem Verbrechen nicht klar. Darum dreht sich der weitere Verlauf des Romans. Also er versucht, sich und alle anderen vor Gericht zu bringen. Das ist ja auch wirklich ein Präzedenzfall, das haben Sie geschrieben, das hat wirklich so stattgefunden. Und es kommt letztendlich nicht vor Gericht, aber er versucht, mit seiner Schuld umzugehen. Das ist sicherlich der wesentliche Grund, warum viele Kritiken darum kreisen, Ihres Buches, dass es eine moderne Bearbeitung von Dostojewskis Schuld und Sühne, Ihr Roman ist. Wir haben vor einigen Wochen schon mal zusammen gesprochen, da haben Sie gesagt, nee, also auf der Spur sehen Sie sich überhaupt nicht. Aber warum ist dieser Vergleich so abwegig für Sie?
Nein, also ich würde mir niemals anmaßen, mich irgendwie mit Dostojewski gleichzustellen. Natürlich tauchen diese Themen auf und das ist wahrscheinlich logisch, dass, weil die Fragestellungen bringen diese Schuld- und Sühne-Vergleiche mit sich, das ist mir klar. Bei Dostojewski ist einfach der Ausgangspunkt ein ganz anderer. Da geht es ja um die philosophische Frage nach einem geplanten Verbrechen, warum die Tötung eines Menschen aus der Protagonistensicht, jemand, der vollkommen überflüssig und lästig für die Welt ist, warum sein Tod als ein Verbrechen zählen soll, während Napoleon Tausende mordet und dass es legitimiert wird. Und hier geht es darum, oder zumindest ich auch als Schreibende, kam mit moralischen oder auch ethischen Fragen da nicht weiter. Weil ich glaube, ab dem Moment, wo sich Menschen in diesen extremen Situationen, wie es eben dieser Krieg war oder wie es die Situation damals in diesem Bergdorf war, kommen, dann setzen jede Form von zivilisatorischer Absprachen aus. Also plötzlich fällt man zurück in sehr archaische, auch sehr beängstigende Muster. Alles, worauf man sich als Gesellschaft wie geeinigt hat, scheint im Krieg komplett aus den Angeln gehoben. Es existiert wie nicht mehr. Und für mich war einfach die Frage, ist das mit jedem von uns möglich? Also ist das etwas, was jeder tun kann? Oder gibt es da überhaupt eine Wahlmöglichkeit? Oder entwickelt das so eine Eigendynamik, dass man da nicht mehr rauskommt? Und ich glaube, natürlich ist das sehr, sehr schwer. Auch mir fiel das sehr schwer, nicht zu werten, weil es ist eine Geschichte, die aus einer Täterperspektive erzählt wird oder auch sehr viel über Täter selbst. Natürlich möchte man sich da automatisch immer distanzieren, aber das wäre der realen Geschichte nicht angemessen. Und natürlich habe ich auch den Impuls, wenn ich mich mit diesem Thema beschäftige, zu sagen, nein, nein, ich bin bestimmt ganz anders, das würde mir niemals passieren. Aber ich glaube, man muss sich dem ausliefern, weil das waren ja alles Männer, das waren junge Männer teilweise, die sicherlich niemals davon ausgegangen sind, dass sie so etwas würden tun können. Das waren Menschen mit Hoffnungen, mit Träumen, mit einer Vorstellung von Leben, die sicherlich ganz anders war als das, was dann letztlich passiert ist. Und das ist einfach die spannende Frage. Wie passiert das? Wie wird man zu dem? Weil ich glaube, es ist leichter zu sagen, das sind jetzt alles Psychopathen, Gestörte. Ich glaube, das waren ganz normale Menschen, die einfach in dieser Situation gekommen sind und die das plötzlich getan haben, weil sie das konnten. Und das ist, finde ich, das Erschreckende eigentlich an dieser Geschichte.
Lassen Sie uns noch mal über die Erzähltradition sprechen. Also Sie haben jetzt sehr eindringlich erklärt, Schuld und Sühne ist es nicht, weil Sie nicht moralisieren wollen. Sie sehen sich alleine aus diesem Grund nicht in dieser Erzähltradition. Mich haben aber beim Lesen Ihrer Romane viele Aspekte an russische Erzähltraditionen erinnert. Zum Beispiel das Motiv des Doppelgängers. Es kommt ja sehr stark in Die Katze und der General zum Tragen. Nura ist die zentrale Figur, das tschetschenische Mädchen, das Opfer eines Kriegsverbrechens wird. Und die Katze, eine georgische Schauspielerin, schlüpft in ihre Rolle. Nun ist ja in der russischen Erzähltradition oft der Doppelgänger die Verkörperung der negativen Seiten des Individuums. Hier ist es ja nicht ganz zu fassen. Wie sehen Sie diese Beziehung dieser beiden Doppelgängerinnen?
Ich habe versucht, mich dieser Geschichte aus verschiedenen Perspektiven anzunähern. Aus einer gegenwärtigen, aus einer vergangenen, aus der Täterperspektive, aus einer möglichst neutralen, wie im Falle von Katze, die ja erstmal gar nichts damit zu tun hat. Und die wiederum durch dieses merkwürdige Angebot, das sie erhält, immer mehr dann in die Rolle dieser Verstorbenen sich hineinsteigert. Und für mich hat die innere Logik dieser Figur darüber funktioniert, je weniger ihr gegenwärtiges Leben stattfindet, je weniger es klappt, Dinge klappen, berufliche, private, desto mehr Sehnsucht entwickelt sie, jemand anderer zu sein. Und das wird ihr ja auch zum Verhängnis, weil sie irgendwann nicht mehr da rauskommt. Und es hat natürlich ein bisschen so einen symbolischen Charakter, dass ich halt mir vorgestellt habe, wie... Es ist ja entsetzlich, was diesem jungen Mädchen passiert ist, das ganz sicher ihre Träume hatte, ihre Vorstellungen und noch das gesamte Leben vor sich. Und das hat vielleicht auch ein bisschen so was Tröstliches, dass jemand anderer, obwohl das auch so eine heikle Sache ist, das ist ja jetzt nicht unbedingt sehr schön für die Katze, aber wiederum mir vorzustellen, es gibt jemanden, der vielleicht eins ihrer Träume zumindest umsetzt und tut und das wie weiterdenkt und sie existiert in dieser Erinnerung weiter, war einfach ein schöner Gedanke.
Nino Haratischvili, Ihr Roman fußt auf einer wahren Begebenheit. Schönen Dank, dass Sie heute hier auf dem blauen Sofa waren. Ihr Roman ist Die Katze und der General, erschienen in der Frankfurter Verlagsanstalt. Schönen Dank.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
Hallo, schön, dass Sie da sind am blauen Sofa auf der Frankfurter Buchmesse, dem Gemeinschaftsstand von Dreisat, ZDF, Deutschlandfunk Kultur und Bertelsmann. Und schön, dass Sie da sind, Anna-Katharina Hahn. Ich stelle Sie kurz vor. Anna-Katharina Hahn ist eine Schriftstellerin aus Stuttgart, die gerade Mainzer Stadtschreiberin ist. Die Mainzer Stadtschreiber oder Stadtschreiberin, das ist ein Literaturpreis der Stadt Mainz zusammen mit dem ZDF. Der wird jährlich vergeben, dotiert mit 12.500 Euro und auch einer Wohnung im Gutenberg-Museum. Die kann man ein Jahr lang benutzen, um in Ruhe zu schreiben. Und aus diesem Jahr Stadtschreiberschaft, da kann eine Doku entstehen, eine Dokumentation vielleicht über die Recherchen zum nächsten Buch, so wie das in Anna-Katharina Hahns Fall der Fall ist. Bisher hat Anna-Katharina Hahn in ihrem Werk das Normale analysiert und beschrieben. Das Normale der Privilegierten eines Stuttgarter Akademikerpaares, genauso wie das Normale einer weniger privilegierten Spanierin, deren Erwachsen- und Selbstständigwerden durch die Wirtschaftskrise verhindert oder behindert wird. Die Hauptperson ihres nächsten Romans wird wohl ein Mann namens Hinz, in jedem Fall begleitet von einem Chor aus Stadttauben. Diese Stadtschreiber-Doku von Anna-Katharina Hahn, die können Sie am 20.10. in Dreisat sehen, einen Tag später im ZDF. In diesem Film begleiten wir Anna-Katharina Hahn bei ihrer Recherche zu Tauben. Die sind und waren allgegenwärtig auf der Arche Noah, im Märchen, in der Kunst und natürlich im Alltag. Tauben und Menschen, Anna-Katharina Hahn, was ist das für eine Beziehung?
Also ich habe schon vorher festgestellt, bevor ich mit dem Film da tiefer eingestiegen bin in das Taubenthema, dass es wirklich keinen Menschen gibt, der nichts über Tauben zu sagen hat. Meistens sind es Ekelschreie und dann sagen viele auch ja Ratten der Lüfte und fast jeder oder jede hat eine Taubengeschichte zu erzählen. Das ist ganz faszinierend und hat eine persönliche Begegnung mit diesen Vögeln, weil die ja wirklich an uns kleben und ganz nah bei uns leben. Und ja, meine Geschichte mit Tauben, die fängt eigentlich mit Papiertauben an, mit Tauben, die aus Büchern kommen, denn Mein Vater hat meinem Bruder und mir immer vorgelesen, als wir klein waren. Und er hat die Bücher vorgelesen, die er als Kind geliebt hat. Und in einem dieser Bücher, in Pünktchen und Anton von Erich Kästner, war ein großer Klecks. Und ich habe gefragt, was ist das denn Ekliges? Und dann hat er gesagt, ja, das ist entweder vom Röschen oder vom Beinchen und meinen beiden zahmen Tauben. Er hatte zwei Tauben, verletzte Stadttauben, die er irgendwie aufgesammelt hat und die dann bei ihm im Hof hinten wohnten. Ja, und Röschen und Beinchen, das sind ja auch wunderschöne Namen. Und seitdem konnte ich Tauben nie mehr anschauen, ohne an Röschen und Beinchen zu denken. Fand sie immer gut irgendwie und habe nie verstanden, warum die so verhasst sind. Und habe dann beim Lesen auch immer ein bisschen auf Tauben geachtet und dachte, ja, wenn ich jetzt einen Film machen soll, weil das ja mit dem Preis verbunden ist, warum nicht über Tauben?
Ja, ja. Dabei sind Tauben, also begleiten den Menschen nicht nur in unserem urbanen Alltag in der Stadt, sondern eigentlich schon immer. Sie waren zum Beispiel in der Stephanskirche in Mainz und wir gucken uns mal einen Ausschnitt aus der Stadtschreiber-Doku an.
Die Kirche St. Stephan in Mainz ist weltbekannt. Der jüdische Künstler Marc Chagall hat seit 1970 Glasfenster für sie geschaffen. Hier drin fühle ich mich wie im Inneren einer blauen Murmel, beschützt, von Trostgeschichten umfangen. In Chagalls Bilderwelt sind Mensch, Gott und Schöpfung im Einklang. Und überall fliegen Tauben. Noahs Vogel, der den Ölzweig der Hoffnung zur Arche bringt, der Liebesvogel aus dem Hohen Lied. Die Taube schwebt über den Regenbogen in Adams neu geschaffenen Leib, Seele und Leben zugleich.
Die Tauben, was waren die denn alles schon für Menschen?
Ach, da geht es, kann man eigentlich bis zum Neandertaler fast zurückgehen. Tauben sind ja Höhlenbewohner, was wenige wissen. Also die Straßentaube stammt von der Felsentaube ab und nistet gern in Höhlen. Und in den Höhlen, in denen auch die Menschen wohnen, nisteten Tauben. Und die Menschen haben die gegessen von Anfang an und wahrscheinlich auch die Eier genutzt. Man hat die Taube als Haustier gehalten und dann hat man natürlich ihr auch vieles zugeschrieben, vom Friedenssymbol zum Liebesvogel. Sie ist der Vogel der Venus. Sie ist natürlich das Abbild des Heiligen Geistes. Sie ist ganz, ganz viele Dinge. Und wenn man mal darauf achtet, man findet Tauben an den merkwürdigsten Orten, auch in der Werbung, auf Postkarten. Und es ist ganz interessant, wie viele Schichten über die Taube drüber gestrichen wurden im Lauf der Jahrhunderte und Jahrtausende. Die müsste eigentlich Zentner schwer sein von so viel kultureller Überlieferung. Und es ist ganz interessant, da mal ein bisschen zu zupfen und zu ziehen und zu gucken.
Ja, also eigentlich sind Tauben ja auch ein Dokument oder dieses Verhältnis zwischen Tauben und der Gesellschaft, also der menschlichen Gesellschaft, in der sie leben, ist eigentlich auch ein Dokument unserer Zivilisation. Was verrät uns dieses Verhältnis von Menschen und Tauben? Also vielleicht auch gerade in der Jetztzeit.
Ich kann schon gut nachvollziehen, dass Tauben auch ungeheuer nervig und lästig sein können und dass ihr Kot natürlich auch Denkmäler zerstört, dass es auch nicht schön ist, diese verlotterten und kranken Vögel in der Stadt zu sehen, die wirklich um Futter betteln. Aber auf der anderen Seite ist es schon auch, finde ich, betrüblich zu sehen, wie unsere ja doch zivilisierte Gesellschaft mit einem Tier umgeht, was Haustier war und schon einfach kein schönes Zeichen. Und vielleicht würde das ein bisschen anders laufen, wenn man mehr darüber wüsste.
Ja, vor allem, der Mensch ist ja quasi selber schuld an dem, was er da veranstaltet hat, so ein Haustier verwildern zu lassen, das dann nirgendwo mehr hin kann und halt in der Stadt lebt, weil es ja nun mal lebt und sich auch nun mal fortpflanzt. Das hat ja der Mensch dann am Ende selber zu verantworten, oder?
Ja, es ist schon so ein bisschen so, als ob Hühner in der Stadt rumlaufen, weil Tauben wirklich auch gezüchtet wurden über die Jahrhunderte, um Fleisch zu liefern, um Eier zu liefern, Federn zu liefern. Und die brüten bis zu 7-mal im Jahr, was ich auch nicht wusste. Und je stärker eine Spezies bedroht ist, umso stärker möchte sie sich vermehren. Und je mehr man sie verfolgt, umso stärker versucht sie eben ihre Nachkommen in die Welt zu setzen, damit sie nicht ausstirbt. Und diese ist natürlich ja auch schrecklich zu sehen, wie Tauben an den fürchterlichsten Plätzen dann brüten und Eier legen, zwischen Spikes teilweise. Aber ich wollte eben einfach auch nicht nur dieses Eklige und Traurige in dem Film zeigen, sondern auch diese viele Geschichten auch erzählen und auch eben meine eigenen Geschichten daraus machen.
Wir gucken uns noch ein Kapitel an, das ein bestimmtes Kapitel der menschlichen Zivilisation in Zusammenhang mit der Taube zeigt. Sie haben nämlich einen Künstler besucht, der ein Kinderbuch gemalt hat über die letzte amerikanische Wandertaube. Da gucken wir jetzt auch noch mal rein.
Hallo.
Hallo, als Hack oder Georg?
Georg.
Anna, hallo.
Komm rein.
Dankeschön.
Möchtest du einen Kaffee haben?
Oh, das wäre super. Liest du viel?
Ja, doch, doch, aber ich vergesse mal alles. Ja. Also ich kann mir, also es gibt so ein paar, ich glaube so 10 Bücher, die ich immer wieder so lese, so aus meiner Jugend her, also von Mark Twain oder manchmal so Klassiker.
In Martha erzählt Attac das Schicksal der heute ausgestorbenen amerikanischen Wandertaube. Noch im 18. Jahrhundert verdunkelten diese Vögel in ungeheuren Schwärmen den Himmel von Küste zu Küste. Doch die riesige Anzahl nahm durch menschlichen Jagdeifer schnell ab. Die Tauben wurden erbarmungslos gemetzelt, dienten sogar als Schweinefutter. 1860 starb Martha, die letzte Wandertaube, im Zoo von Washington.
Das Unvorstellbare bei der Geschichte ist, dass es so viele Millionen, aber Millionen gab und dass man sich damals nie vorstellen konnte, dass die mal ausstirbt.
Du hast erzählt, dass du 2,5 Jahre gearbeitet hast, bevor du
Ich kam nicht rein, weil ich nicht wusste, wie man das eigentlich erzählt. Wie erzählt man so eine doch traurige, aber eine reale Geschichte für Kinder, ohne dass die so düster ist? Und zum Beispiel hatte ich auch zum Schluss, als das Buch fertig war, ich hatte auch noch Ideen, dass diese Taube, kann man dann so, gibt es noch so ein Beiwerk so als Beilage, wo man die Taube hätte basteln können und dann ausmalen können, dass die Kinder sozusagen das wieder zum Leben erwecken. Haben die Verlage nicht mit, war ihnen, nee, die fanden nicht so gut.
Ich habe gesehen, da bei den Leuten, die Martha anschauen, da ist auch Beavis von Beavis und Butthead nicht und Simpsons.
Das ist sozusagen so diese zweite oder dritte Ebene, die noch dazukommt. Und da ist Homer von den Simpsons und der ist natürlich der Prototyp, der nun ja kein Problem hätte, wenn die Taube ausgestorben ist.
Hätte wahrscheinlich gar nicht gewusst, dass
der hätte gar nicht mitgekriegt sozusagen.
Dass die überhaupt da ist, ja.
Attac fühlt sich in Bildern ebenso zu Hause wie ich in der Sprache. Geschichtenerzähler sind wir beide. Bevor wir in die selbstgeschaffenen Welten einsteigen können, müssen wir oft lange recherchieren.
Ich wollte gerne noch wissen, ob du Tauben in deiner Umgebung anders wahrnimmst dadurch.
Nee, eigentlich nicht. Also eigentlich bin ich dann wahrscheinlich wie der Homer, der dann so, also jedenfalls in der Stadt habe ich gar keine Empfindung für die, in der Natur schon dann anders. Da nehme ich sie dann auch losgelöst und im anderen Zusammenhang war, aber jetzt bei der ordinären Stadttaube. Ich glaube ja auch nicht mehr, dass das eigentlich die originalen Tauben sind. Die sind wahrscheinlich schon so eine Mutanten.
Attac hat gerade gesagt, seine Arbeit an diesem Buch hat den Blick für die Stadttauben nicht verändert. Ihr Blick für Tauben war immer schon da, haben Sie ja gerade vorhin erzählt. Aber ich vermute mal, und auch weil man es in dieser Doku so sehr sieht, also Sie spüren die Tauben an allen möglichen Orten auf, in Unterführungen, oben auf Dächern, in Taubenschlägen, die man gar nicht vermutet. Wie hat sich denn Ihr Fokus verändert, wenn Sie durch die Stadt gehen, durch diesen Fokus auf die Tauben?
Ja, es ist ja so, dass man, wenn man von einer Sache irgendwie besessen ist, dass man das dann überall sieht. Wenn man schwanger ist, sieht man überall schwangere Frauen. Wenn man ein Bein gebrochen hat, haben plötzlich alle Leute Gips. Also das ist dann mit den Tauben auch so. Aber das war sehr viel Arbeit, den Film zu machen. Es war auch ja wie in einer anderen Sprache zu reden, weil ja der Film aus Bildern besteht. Und mein Metier ist die Sprache. Und dass das zusammenkommt, das war oft nicht einfach. Zum Glück mit diesem tollen Kamera und Redaktionsteam habe ich sehr viel Hilfe bekommen. Ja, es hat sich insofern geändert, dass ich halt viel mehr darüber weiß, weil ich mit vielen Leuten sprechen konnte, die echte Experten sind im Positiven wie im Negativen, also sowohl für das, was Tauben an Schaden anrichten, als auch das, was sie eben aushalten und leiden müssen, wie man ihnen vielleicht helfen kann. Da habe ich jetzt halt ein großes Taubenwissen angehäuft.
Wonach haben Sie denn, also Sie treffen die verschiedensten Menschen in diesem Film, wonach haben Sie denn gesucht? Was für Stationen haben Sie gesucht und wonach haben Sie an diesen Stationen gefragt?
Ich will ja jetzt auch nicht allzu viel verraten. Ich möchte ja, dass alle den Film gucken, die hier sitzen, aber ich kann sagen, dass ich zum Beispiel mit Leuten von der Stadttaubenhilfe Mainz und Stuttgart unterwegs war und da in die absonderlichsten Orte, von denen ich nie vorher gedacht hätte, dass Tauben da brüten könnten, Einblick gewonnen habe. Und dann eben der Attack, das war was sehr Besonderes. Die Stephanskirche, also es gibt viele verschiedene Stationen und es gibt halt auch immer wieder die Taube in der Literatur, also Taubengeschichten, Papiertauben sozusagen. Und auch mein eigenes neues Buch, was ich angefangen habe zu schreiben. Zwar nicht in der Stadtschreiberwohnung, aber es hat schon auch ein Stück Mainz, kommt auch in das Buch und Tauben eben auch, weil wenn man sich so sehr beschäftigt,
na klar,
packt es.
Wir bleiben mal bei dieser Stadttaubenhilfe, die Sie gerade angesprochen haben. Da können wir uns auch eine Szene angucken, wie das gewesen ist da vor Ort.
Alle Tauben haben rosa Füße. Ein helles Pink wie von altmodischen Korallenketten, lange dünne Zehen mit grauschimmernden Krallen. Manche humpeln nur noch auf Klumpen, ekelhaft und erbarmungswürdig. Aber wenn sich Plastikschnüre, Kleidungsfäden, menschliches Haar um ihre Füße wickeln, ziehen sie das Zeug mit dem Schnabel immer fester zusammen. Die Gliedmaßen werden abgeschnürt und faulen weg. Laura und Karin fangen solche Tauben. Sie nennen sie in ihrer Geheimsprache Verschnürte, fummeln das gefährliche Garn ab, befreien die Hinkevögel.
Bei dieser Taube, die man da jetzt in der Unterführung gesehen hat im Film, da fällt es mir noch mal besonders auf, was mich an Tauben immer so gewundert hat, dass sie bei jedem Schritt den Kopf nach vorne bewegen müssen. Und je schneller sie gehen, desto schneller müssen sie diesen Kopf nach vorne rucken. Ich an der Stelle einer Taube würde niemals schnell gehen, weil mich das so nerven würde, wenn der Kopf immer die ganze Zeit so nach vorne geht. Haben Sie irgendwelche Sonderheiten noch gefunden an Tauben, jetzt wo Sie sie so lange angeguckt haben?
Ja, diese komische Bewegung kommt einfach durch den Körperbau zustande, weil das Skelett so gebaut ist, dass das immer ruckelt. Also es wurde mir auch erklärt, aber ich habe es wieder vergessen. Meine Söhne sagen auch, warum sind die sehen einfach blöd aus, wenn die da so mit dem Kopf wackeln. Aber was mich wirklich sehr erstaunt hat, ist, wie unglaublich viele Rassen von Tauben es gibt. Also da gibt es die absonderlichsten, teilweise auch wirklich gruseligen Züchtungen mit ganz langen Federn an den Füßen. Die haben dann den Namen Belatschte, weil sie halt wie Latschen haben, oder Perückentauben mit so einem Ding auf dem Kopf. Und das ist natürlich auch menschlicher Spieltrieb, wenn man die Hunderassen anschaut, die es gibt. Also da habe ich einfach auch interessante Sachen gesehen und auch, dass eine Taube faszinierend, dass die nicht dumm sind, auch wenn man immer denkt, die sind total bescheuert oder Mutanten. Ja, die finden wirklich über hunderte von Kilometern zurück nach Hause, haben einen unglaublich guten Orientierungssinn. Und das finde ich faszinierend. Und was mich auch jetzt als etwas romantische Frau auch begeistert, ist, dass sie tatsächlich recht monogam sind. Also sie bleiben wirklich nach Möglichkeit das ganze Leben mit ihrem Partner zusammen. Und das finde ich schon eine Leistung.
Vielen, vielen Dank, Anna-Katharina Hahn, dass Sie hier waren. Ich sag's nochmal, die Stadtschreiber-Doku, die läuft in Dreisat am 20.10. und einen Tag später im ZDF. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Ihr Applaus.
Dankeschön.